Nazdar, Johann.
Guten Morgen, Jan.
Guten Tag, guten Tag. Wir haben eine Woche hinter uns. Wir gehen in die nächste Episode unseres Podcasts, unseres Flowmag-Podcasts. Johann, wie geht's dir? Wie war die Woche?
Mir geht's ganz gut. Meine Woche war entspannt. Ich hatte einen lustigen Anruf von Remo. Und ich glaube, er hat dich auch angerufen, weil zumindest hat er mir erzählt, dass er dich anrufen wollte, wegen unserem Podcast.
Ja, tatsächlich, ich muss eine kleine Sache korrigieren. Also ich als geistiger Almanach des deutschen Floorballs, wobei da kenne ich noch jemanden besseren, liebe Grüße an Felix Klein, den kannst du nachts anrufen und der weiß, wer 2008, 2009 in den Playoffs das dritte Spiel zwischen Leipzig und Chemnitz gewonnen hat. Also das ist sensationell. Ich mache ab und zu Fehler, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe, und ich muss tatsächlich zwei Sachen korrigieren. Erstens, in der letzten Folge habe ich gesagt, Berlin hat einmal Lilienthal 16-4 geschlagen und dann hat Lilienthal den Trainer entlassen. Es war nicht 16-4, es war 18-4. Und es war tatsächlich nicht Remo Hubacher, sondern es war Andreas Blankenstein. Und ich hatte dann einen Anruf von Remo bekommen, spätabends, in einer, ich muss sagen, aber in einer sehr heiteren Laune. Und er hat einen schriftlichen Beweis gefordert, dass er es war, der damals trainiert hat. Ich habe gesucht und gefunden tatsächlich ein Bild nach dem Spiel, wo sehr betröppelte Lilienthaler auf etwas überraschte Berliner gucken. Ich habe mich gewundert, dass Berlin sich da gar nicht gefreut hat. Und das war dann tatsächlich, das glaube ich, das letzte Spiel von Andreas Blankenstein. Was sehr schade war, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob sich alle erinnern, aber ich glaube, Andreas hat damals sehr engagiert auch Spielvideos analysiert, nachanalysiert und der Szene zur Verfügung gestellt. Das war ein sehr engagierter und motivierter Teamleiter und Trainer, der dann irgendwann nicht mehr da war. Das war schade. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ich glaube, er hat irgendwann ein CrossFit-Studio aufgemacht. Aber liebe Grüße an Andreas, falls ihr da irgendwo draußen herumstollt. Du fehlst uns, komm wieder zurück. Ja, und
Was hast du sonst so gemacht?
sonst. Ich bin eBay Power Seller jetzt. Ich glaube, wenn mich jemand sucht, ich glaube, ich habe eine eBay-Unterseite für mich persönlich, weil ich meine Wohnung auch ein bisschen ausmiste und ein paar Sachen verkaufe. Also wenn jemand so eine Porzellanente mit goldenem Kopf haben will, habe ich die da, die fängt gut Staub. Ansonsten, ich habe hier so Hallen- und
Was kostet
Laufschuhe.
der?
Ich glaube, die habe ich 25 Euro eingestellt. Also der.
25 Euro.
Ja, die sieht halt, die hat was irgendwie. Also die bringt so eine gewisse Noblesse in so einen Raum, wenn du sie irgendwo hinstellst. Weiß ich nicht, weiß ich. Ich verkaufe auch einen Damen-Golf-Bag. Was habe ich noch
Wieso hast
so?
du einen Damen-Golfbag?
Ja, mit dem hat meine Mutter mal experimentiert, da war ich nicht lange ausgehalten.
Okay.
Ich hab einen sehr teuren Kugelschreiber, der fängt bei 250 Euro an, aber da sind die Gebote, halten sich noch Grenzen, da ist nur noch ein Tag übrig. Also wenn da jemand investieren will, kann er machen. Ich habe noch so einen Kabelsalat, da weiß ich überhaupt, also keine Ahnung, welcher Stecker was soll. Ich glaube, das ist wirklich eine smarte Investition, weil da ist noch so ein altes Apple-Ladekabel drin, da sind so Adapter drin. Also ich glaube,
Und
da ist
hast du
mir.
irgendwas Flowball-mäßiges?
Nee, meine ich nicht.
Irgend so ein Salming-Shirt oder sowas?
Das kann ich ja nicht offiziell verchecken. Das mache ich unter irgendeinem so Dummy-Namen irgendwo, weißt du, so Ivan 13 und dann verkaufe ich so ein paar Schuhe, die vom polnischen Laster gefallen sind.
Okay, wollen wir weitergehen?
Ja, können wir machen, können wir machen,
Hören
können wir machen.
wir auf Werbung
Für mein eBay Power Seller
tolles
Account
Geschäft.
machen. Tatsächlich, ja, ich übernehme gleich. Erstmal vielen Dank an alle, die uns Vorschläge auch noch für eure Filmwünsche geschickt haben, die wir ja letztes Mal thematisiert haben. Ich glaube, du hast einen Bruder im Geiste gefunden. Johann Shushi ist ein großer Coach Carter-Fan. Also
Ja.
war auch nicht anders zu erwarten. Viele, viele Blindside-Empfehlungen mit Sandra Bullock. Das war auch auf jeden Fall ein bisschen emotionalere Variante, ne? Also jetzt eher menschlicher als sportlich emotional.
Finde ich interessant, weil alle, die uns zuhören, hören halt so krasser Hip-Hop und so und dann gucken die so einen Film. Ist
Ja.
das, weiß nicht, passt das?
Ja, vielleicht schon. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen American Football Background. Könnte man doch denken. Und irgendein Trottel hat Rocky 1 bis 3 reingepostet. Und Johann, ich habe dir schon 100 Mal gesagt, dass du nicht unsere eigenen Posts kommentieren sollst.
Was? Habe ich noch nie gemacht.
Das wird nie
Ich
gemacht.
kommentiere alles, was du schreibst und
Ja.
postest. Ich folge dir
Ich
sehr
folge es
lange und
dir.
gern.
Und was uns noch in dieser Woche erreicht hat, wir fragen ja immer nach, so welche Themen sollen wir bringen, was sollen wir streuen, was sich wiederholt hat in den letzten 2, 3 Wochen eigentlich, waren Fragen generell zum Floorball Mac. Und damit wir da jetzt nicht das Ganze so chaotisch angehen, haben wir uns vorgenommen, dass ich das so ein bisschen als Blog heute aufnehme. 3, 4 Fragen, ich versuche sie kurz, bündig und knackig zu beantworten, die sich aufs Floorball Mac beziehen. Ich fange mal mit der ersten an, und zwar warum und wie und wann das Ganze angefangen hat. Die ist recht breit gefasst. Kurz, ich glaube 2006, die Idee dahinter war, dass damals es tatsächlich überhaupt nichts gab, wo irgendwie Nachrichten über deutsches Floorball veröffentlicht wurden. Und das fand ich damals schade. Und ich war damals Publizistikstudent, und da hat sich's angeboten, dass man sich in sowas austobt. Das hat sich dann entwickelt und entwickelt, und 2013 haben wir ja das gedruckte Magazin gemacht. Das war erst für alle da. Ich glaube, 10.000 Stück hatten wir am Anfang. Dann haben wir das nur noch auf Nachfrage gemacht, weil wir das Ganze auch irgendwie anders finanzieren mussten. Ja, und dann gibt es natürlich auch anderes zu tun im Leben und Job, und man hat dafür für das Ganze nicht so viel Zeit, weil es halt immer noch nur ein Hobby. Und dann schlief das Ganze ein, war ab und zu auch im klinischen Koma, und dann wieder geweckt, in verschiedenen Jahren. Seit 2018, glaube ich, ist es jetzt in der Form, in der es ist. Und mal gucken, wie lange es noch so läuft, weil ist ja auch immer eine finanzielle Geschichte, und da könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr zusammenkommen. Zweite Frage, und die schließt ja darauf an, warum wir nicht die ganze Geschichte mit Werbung finanzieren, sondern warum wir das so als Crowdfunding machen. Das ist eine gute Frage, die sich beantworten lässt, wenn man das über ein paar Jahre hinweg versucht hat zu machen. Und zwar ist der Grund folgender: So groß sind wir nicht, dass wir halt relevant wären für größere Werber wie Marken, die von außerhalb kommen, die sich irgendwelche Streuverluste erlauben können. Auch diese ganzen Affiliate-Werbemaßnahmen. Ihr kennt es ja, wenn ihr auf der Website seid, und da sind all diese Google-Werbungsfenster. Sowas funktioniert bei uns bedingt, weil da einfach zu wenig hängen bleibt bei, keine Ahnung, 1500 Lesern am Tag, wenn man Gas gibt. Und bei wem das tatsächlich funktionieren würde, wären Shops, wären vielleicht auch Marken. Da ist wieder ein anderer Haken dran. Also die deutschen Shops, die können sich das absolut gesehen einfach nicht leisten. Also die das machen, würden gerne, haben uns ja schon öfters unterstützt. Aber das langfristig zu machen, auch wenn es irgendwie Sinn ergibt, sind die Summen dann doch zu hoch. Also wenn man dann sagt, gib mir mal 200, 300 € im Monat, damit da eure Werbung drin ist, damit man euch da irgendwie featured. Das wollen, können sie sich nicht so ganz leisten. Den Marken ist halt der deutsche Markt den Aufwand nicht wert, sich damit überhaupt zu befassen. Also ich rede jetzt mal von den klassischen Floorball-Marken. Anders vielleicht ein bisschen Unihoc und Salming, aber die sind wieder anders unterwegs. Und ja, ist eine schwierige Geschichte. Also für die ist das einfach, ist der Aufwand eigentlich ein ganz anderer. Wer interessiert ist, und da kämpfen wir noch ein bisschen dagegen, sind ausländische Shops. Vor allem tschechische. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Ich glaube, viele Vereine haben das mitbekommen, dass tschechische Shops in letzter Zeit sehr aktiv sind auf dem deutschen Markt. Ich glaube, Excel Floorball, E Floorball, das sind so die Beispiele, mit sehr guten Konditionen, weil sie sich leisten können. Die Lebenserhaltungskosten in Tschechien sind halt welche anderen. Aber wir bis jetzt haben wir halt so eine kleine Mauer aufgebaut, weil wir da halt die deutschen Händler auch ein bisschen schützen wollen. Mal gucken, wie lange wir das noch aufrechterhalten können. So ist es. Ich glaube, Johann, ihr wart ja auch so ein bisschen ich knüpfe da mal so ein Zwischenthema an, damit ich nicht die ganze Zeit labere. Ich glaube, ihr wart auch in Sponsoring-Gesprächen, das müssen wir gar nicht so vertiefen, aber ihr habt es euch auch mitbekommen, dass so tschechische Shops sich da mal melden und sagen, uns gibt's auch, wir würden gerne auch mit euch zusammenarbeiten, kauft auch bei uns ein, oder?
Ja, also es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, weil unser Vertrag mit Droi Sport läuft im Sommer aus in Hamburg. Und ja, da haben wir uns auf jeden Fall von dem ein Angebot bekommen und klang eigentlich ganz nett. Und wir sind jetzt im Gespräch mit unterschiedlichen Leuten und ist ja interessant, was die dann halt so da machen. Also es ist halt auch interessant, dass Flowball-Shops von anderen Ländern dann halt Interesse haben an Deutschland. Das zeigt ja auch ein bisschen an den deutschen Markt, dass das halt dann nicht ganz unattraktiv ist, sondern das ist ein Markt, die wachsen und Leute haben tatsächlich Interesse daran.
Ja, das mit Sicherheit. Ich glaube, auch die Zielgruppe in Deutschland ist einfach interessant, weil einfach die Kaufkraft auch deutlich höher ist als in Tschechien. Insofern sind also diese Dauerrabatte hier vielleicht nicht so nötig. Da haben die, die es davor gemacht haben, die deutschen Shops eigentlich immer eine relativ hohe Preisstabilität gehalten. Das muss jetzt der Szene vielleicht nicht so gefallen, weil ich glaube, jeder freut sich, wenn er ein Schnäppchen macht. Aber dafür, dass dann halt so Shops überhaupt funktionieren können und dann auch Vereine sponsern und auch ein bisschen nachhaltig sponsern können, dafür müssen sie halt Einnahmen haben. Und dann ist es halt schwierig, wenn von außerhalb halt Shops reinkommen, die zu Hause dann halt deutlich geringere Kosten haben. Ich meine, die Gehälter, jetzt beim Beispiel Tschechien zu bleiben, sind ja irgendwo bei einem Drittel oder bei maximal der Hälfte. Und dann kann man sich natürlich auch höhere Rabatte leisten und den Schläger für billiger verkaufen. Aber ja, das ist der globale E-Commerce-Markt. Der macht auch nicht vor solchen Grenzen halt, auch nicht jetzt aktuell in der ganzen Corona-Krise, soweit ich mitbekommen habe. Aber vielleicht können wir irgendwann mal so ein Special machen zum Thema Sportartikel und Material und Händler und alles. Ich glaube, es ist auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Equipment generell ist ja ein sehr beliebtes Thema, auch bei unseren Artikeln.
Können wir uns notieren?
Ja, und dann vielleicht noch die letzte Frage zum Floorball Mag. Ihr könnt dann natürlich noch mal irgendwann nachlegen, wenn ihr sie habt. Und zwar die Frage, wann es wieder ein gedrucktes Mag geben wird. Schön wäre es, wenn wir das so machen könnten, aber ein gedrucktes Mag lässt sich dann halt wirklich machen, nur wenn die ganze Geschichte wirklich ordentlich finanziert ist und ganz realistisch gesehen, also ist das so, glaube ich, nicht klassisch umsetzbar über ein Abo-Modell oder über etwas Ähnliches. Da sind die Absatzzahlen einfach viel zu gering, einfach weil die Sportart viel zu klein ist. Was ich machen ließe, das sind so Lösungen wie beispielsweise, ich glaube, im Badmintonverband ist es ähnlich, ich glaube, bei anderen Verbänden auch noch, die im Grunde so ein Verbandsheft haben, das dann halt jeden Monat per Post an jedes Mitglied geschickt wird. Aber das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand, den auch so ein Verband dann mitgehen muss. Wir haben es vor einigen Jahren halt mal geprüft, ein, zweimal, und hat der Verband gesagt, du, das können wir einfach nicht als Support stemmen, dass wir euch da irgendwie mit der Logistik helfen oder Mitgliederdaten irgendwie mitverwalten. Und dann ist es leider wieder gestorben. Aber wer weiß, was kommt. So ein Druckprodukt ist ja auch in den digitalen Zeiten eine hübsche Sache. Und auch so ein Monatsmagazine, denen geht es eigentlich auch so gar nicht mal so schlecht. Das trifft ja eher die Tageszeitung.
Aber über die Jahre habt ihr eigentlich nie bis kaum Geld verdient, sondern es war eine ständige ehrenamtliche Arbeit. Richtig?
Ja, also wir haben natürlich schon Geld einnehmen müssen, um das Ganze zu finanzieren. Also das auf jeden Fall. Ich meine, wenn du 10.000 Hefte druckst, da haben wir schon ordentlich Sponsoren reinbekommen und da musst du schon ein paar tausend Euro reinholen, damit du das Ganze drucken und verschicken und was weiß ich machen musst. Aber wir selbst jetzt, ich glaube, zu der Zeit war es ja vor allen Dingen Tom Nebe und ich, wir haben uns selbst keine Gehälter ausgezahlt, das ist auf keinen Fall. Also wir haben uns mal eine Reise zum Superfinale gegönnt oder uns mal ein neues Handy gekauft, wenn das alte nicht mehr war, aber was braucht man dann halt auch. Aber wirklich Geld verdient haben wir damit wirklich nie. Und ja,
Und
ließe sich
im
vielleicht irgendwann
Moment
mal.
es ist ja nicht nur du, der da schreibt, oder?
Nö, also grundsätzlich bin es ich, der dann halt auch Input von außen sammelt. Und also wenn sich jetzt jemand draußen fragt, warum schreibt ihr zum Beispiel jetzt nicht über die zweite Bundesliga oder warum fehlen Geschichten beispielsweise über die Damenwettbewerbe, es liegt einfach daran, dass es einfach niemanden gibt, der das schreiben würde. Also ich krieg dann diese Anfrage, ja, was ist denn mit der zweiten Bundesliga? Das war doch eine spannende Saison. Und ich meinte, ja, gerne, du, willst du schreiben? Ja, ist nicht so mein Ding. Und so, ja, dann frag doch, ja, ich frag mal rum. Und dann kommt meistens nichts mehr. Also es ist halt dieses klassische, man würde sich wünschen, dass jemand was macht und selbst macht man dann halt relativ wenig. Es hat auch viele Leute gegeben, die mal gesagt haben, du, ich würde gerne mal mitmachen, finde ich spannend und dann gab es vielleicht zwei, drei, vier Artikel und dann gab es wieder was anderes, weil es ist halt, es schluckt halt schon ordentlich Zeit und das Schreiben eines guten Artikels ist jetzt nicht so einfach und ich glaube, dass wir es dann irgendwann auch vielleicht sogar etwas übertrieben haben in der Form, die wir gebaut haben, dass viele vielleicht sogar eingeschüchtert waren und sich dachten, naja, also da kann ich ja nicht so mitziehen, weil das ist ja halt alles so professionell und so. Aber ich kann jeden beruhigen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr hättet gerne mehr Themen. Ich bleib mal beim Beispiel Damen-Bundesliga, wäre schön, wenn wir da regelmäßig was bringen würden. Meldet euch gerne, schickt uns Texte, schickt uns Pressemitteilungen, machen wir super gerne und ich rede trotzdem immer im Plural, weil es immer zusätzlich Leute gibt, die mal mehr und weniger da mitmachen und dann können wir da auch Inhalte bringen. Aber bis wir diese Zuarbeit nicht haben, konzentrieren wir uns darauf, oder konzentriere ich mich dann darauf, worüber ich was verstehe, weil sonst es soll da ja auch kein Unsinn gestreut werden. Ja, das wäre jetzt erstmal das Dringlichste, damit wir nicht zu viel Zeit zu viel Zeit verlieren. Johann, wir haben uns heute auf das Thema Silly Season eingeschossen und auf das Thema Spielerverträge, das damit vielleicht ein bisschen zusammenhängt, wo wir vielleicht den Verein ein paar Ideen geben wollen, worauf man immer denken sollte, wenn man sich so einen Kader dann letztendlich baut. Und das ist eigentlich, darüber werden wir reden, eigentlich egal, ob du jetzt in der ersten Bundesliga spielst oder irgendwo in der Regionalliga. Silly Season ist generell eigentlich so die tatsächlich beliebteste Kategorie bei uns, weil dieses ganze Lästern und Verraten und Tippen und über mögliche Wechsel schmunzeln ist sehr beliebt. Ich habe aus Hamburg ziemlich wenig Stoff, Johann. Schick mal noch was. Sag mal, was geht ab in Hamburg?
In Hamburg passiert eigentlich nicht viel, außer dass die einen sicheren Abgang haben von einem Trainer. Und dann ja, gibt es ein, zwei Gerüchte bei den Spielern, aber das ist halt nichts Konkretes und eigentlich ist es keine Gerüchten, weil ich könnte Gerüchte streuen, aber die stimmen ja alle nicht. Also im Moment weiß ich halt in Hamburg nicht viel. Man sieht ja halt den Leute nicht mehr im Training. Also
Stimmt.
früher hat man halt die im Training gesehen und dann hat man ein bisschen gelästert und ein bisschen geguckt und hat man auch ein bisschen nachgefragt, ja, wie sieht's denn aus nächste Saison und bist du dabei? Und ja, im Moment sieht man sich nicht und ja, alle gönnen sich wahrscheinlich die Pause und das schöne Wetter, sind eher draußen. Was ist in Berlin los?
Du, ist, glaube ich, ist ähnlich, ja. Also ich würde vorschlagen, wir gehen einfach einmal die Runde durch. Und wenn wir bei Berlin sind, können wir ein bisschen spekulieren. Ich gehe einfach den Artikel auch so durch, wie wir ihn im Mac gepostet haben, zumindest in der Reihenfolge der Vereine. Weißenfels, ich glaube, Henry Backmann hat gesagt, ihm reicht's. War alles super, hat sich vielmals bedankt und hat sich bei Social Media abgemeldet. Ich glaube, auch Martin Brückner hatte seine Karriere beenden wollen. Da ist es mit Sicherheit ein großer historischer Name, der da die Mannschaft verlässt. Und ob dann noch mehr Abgänge sind im Augenblick, habe ich jetzt auch nicht so viel gehört. Weiß auch nicht, was zum Thomas Händler ist. Der ist ja dann nochmal eingesprungen. War ja auch eher so ein Fragezeichen. Vielleicht bleibt er auch, weiß ich nicht.
Interessant wird ja, wer kommt.
Auf jeden Fall, ja. Ja,
Aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis da irgendwie sicher ist.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass es dieses Jahr besonders schwierig sein wird, weil natürlich niemand weiß, wann überhaupt jemand von A nach B reisen kann. Und du testest ja meistens die Spieler auch, dass sie erstmal zeigen, was sie können. Und das passiert ja dann meistens irgendwann schon im Frühsommer. Und das wird jetzt vermutlich nicht so sein. Wann es überhaupt Flüge erstmal geben wird, dass jemand von Finnland nach Deutschland fliegt. Ich glaube, das wird schon disruptiven Charakter haben, weil ich glaube, es wird schon dazu führen, dass Transfers, so wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, anders umgesetzt werden. Vielleicht passiert was ganz anderes und im Gegenteil, Leute flüchten aus einem anderen Land. Hier, wenn ihr in Schweden nicht ordentlich nachlegt, dann kommen alle nach Deutschland, wer weiß, ne?
Ja, in Schweden
Aber
hat man gerade eingeführt, dass man halt, man laden halt Leute ab, jetzt zu
ja.
reisen. Aber man darf noch reisen.
Man darf noch reisen. Also
Ja.
wenn jemand ein Schweden für nächstes Jahr haben will, dann jetzt rüberholen. Wobei, nee,
Genau,
die Grenzen sind
schnell.
ja zu. Grenzen sind zu. Naja. Gut, dann Weißenfels, Hammer, Leipzig. Wissen wir von Wille Posi und Alexi Tilola, dass die wechseln. Bei Samuli Granlund, da wurde mir noch eine Korrektur nachgeschickt. Da hieß es, na, mit Samuli plaudern wir noch. Vielleicht bleibt der. Ich glaube, der hat sich ja dieses Jahr vom Scharfschützen auch so zum Vorlagengeber gemausert, aber ist wahrscheinlich bei Leipzig auch ein bisschen einfacher als bei Wernigerode gewesen.
Der fühlt sich bestimmt wohl.
Ja, glaube ich auch. Sonst haben wir da noch was gehört? Nicht so viel, oder?
Nein.
Nö.
Leider nicht.
Leider nicht. Chemnitz, Kivinen, Sierle, Kilian, der Lepistö, alle vier weg, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe. Zumindest wurden sie verabschiedet auf einem schönen Verabschiedungsbild. Die müssen wahrscheinlich nachlegen, weil sonst wird es spürbar, wenn da einfach so eine Finn-Power fehlt, oder?
Bestimmt. Wobei die Chemnitzer, also sagen wir so, die deutsche Chemnitzer, die haben diese Saison auch extrem gut gespielt. Also mal gucken, aber die brauchen auf jeden Fall, um weiterhin oben mitzuspielen, brauchen die halt sicherlich ein, zwei gute Zugänge.
Ich weiß, dass Langstraß, der letztes Jahr wirklich eine absolut herausragende Saison gespielt hat, dieses Jahr auch, aber ein paar Spieler auch ausgelassen hat. Also weiß ich auch nicht, ob da noch was, ob nächstes Jahr wieder ein ordentliches Comeback kommt. Brauchen tun sie ihn an sich, wie du gesagt hast. Das ist eine sehr talentierte, auch deutsche Truppe. Und das hat man, glaube ich, gesehen, dass wenn da ein paar Ausländer reinkommen, dass das natürlich auch die deutschen Spieler nochmal hochzieht. Ich glaube, das kennt jeder Verein, dass wenn da diese Mixtur stimmt, dass es mit diesen eigenen Spielern auch nochmal Wunder macht.
Man merkt halt vor allem im Training, wenn sehr gute ausländische Spieler dann halt im Training kommen, dass man halt selber, dass man selber dann halt ein bisschen mehr Gas gibt. Man versucht dann halt mitzuhalten im Tempo, im Schusse und so. Das finde ich halt immer interessant zu sehen, wenn die halt in Hamburg gute ausländische Spieler hatten, was nicht so oft passiert ist, aber wenn die da waren, hat man im Training auch gesehen, dass es halt ein großer Unterschied ist. Und ich glaube, das hat man wahrscheinlich in Chemnitz auch gemerkt, dass man muss man halt Sascha fragen, aber die Qualität im Training ist bestimmt deutlich besser, wenn du ein, zwei, drei, vier Finnen hast im Team.
Das stimmt. Ich kann mich erinnern, dass in Berlin die Situation oft so war, in ganz historischen Zeiten, aber jetzt zuletzt zum Beispiel, als Frederik Azelius bei uns gespielt hat, bei wem du das gesehen hast, war Fabio Witte, unser ehemaliger Kapitän, jetzt in Schweden unterwegs. Das war wirklich ein Wunder, was mit dem passiert ist. Also das ist wirklich so eine Maschine geworden und so einen unglaublichen Leistungsschub erlebt. Und es war genau nämlich die Rolle, die er gebraucht hat. Ja? Also als dieser Schalthebel, dieser Motor, vielleicht etwas hinter Assi. Und mit so einem Spieler macht das was. Es gibt andererseits aber auch Spieler, die von einer solchen Situation überwältigt sind und total abtauchen. Also dann damit gar nicht mehr klarkommen, dass sie halt in diesem Druck stehen. Also ist mit Sicherheit von Spieler zu Spieler und wahrscheinlich auch von Team zu Team abhängig. Und wir hatten ja dieses Jahr, wandern wir ja weiter zu Holzbütten. Da hat es halt so einen Einschlag jetzt nicht unbedingt gegeben. Ich glaube, das lag eher daran, dass die ausländischen Spieler, die kamen, jetzt natürlich nicht diese Art von Kaliber waren. Und dass dort natürlich auch die Leistung dann vielleicht auch eher von den deutschen Zugängen erhofft wurde, von den Brückers und von Torben Kleinhans. Ich habe da jetzt aus Holzbrücken erstmal nichts gehört, vermute aber vielleicht, ob die finnischen Spieler noch eine Saison dran hängen, weiß man auch nicht.
Nein. Und jetzt hast du ein Team übersprungen.
Habe ich das tatsächlich
Schriesheim.
getan? Ah, Schriesheim, tatsächlich. Ja. Da weiß ich, oder da habe ich eine Mitteilung bekommen, dass Adrian Braune nach Bonn wechseln soll. War ja in den letzten Spielen auch nochmal so ein richtiger Knipser. Ich glaube, bei uns in Berlin hat er da in einem Spiel, glaube ich, 3 oder 4 Buden reingeschenkt. Mit Sicherheit ein Verlust. Auch überhaupt über die Saison hinweg gab es ja diese Gerüchte, dass Schriesheim so ein ähnliches Schicksal erwartet wie Lilienthal, weil einfach dieser Kader so schmal war. Ich glaube, immer wenn es angesprochen wurde, wurden die fuchsteufelswild, dass es nicht stimmt. Ich glaube auch nicht, dass es stimmt. Aber der Kader, der ist zwar super interessant und hat eine super Saison gespielt, aber ziemlich schmal.
Ja, Also die sind ja halt nach Hamburg gekommen mit, glaube ich, 10 Leute. Und ich glaube, das ist so wie die halt im die kommen mit einem sehr schmalen Kader und dann guckt man da hin und denkt so, ja, die machen mir jetzt Platz und dann laufen die ohne Ende rum und sind extrem effektiv.
Fit sind sie auf jeden Fall. Ich glaube, sie sind jetzt auch fitter, als sie es früher waren, weil ich glaube, in den letzten Saisons, zumindest vor 2 Jahren, als sie noch in der Bundesliga unterwegs waren, es waren so kleine Schränke, die man so von links nach rechts schiebt. Und die stehen mal so kantig im Weg, aber so wirklich agil waren sie damit nicht. Ich glaube, daran haben sie gearbeitet, dass da jetzt nicht nur so eine Körperlichkeit ist, um gegenzuhalten, sondern dass diese es hier auch mal düsen können. Und das können sie ja mittlerweile. Ich hoffe, dass Alex Burmeister natürlich fit bleibt, weil der Junge hat es nicht leicht. Eigentlich auch so ein ordentlich athletischer Kerl, der aber zu oft verletzt ist. Und aber manche Körper wollen dann halt irgendwie auch nicht. Ich hoffe, dass er jetzt länger fit bleibt, weil es wäre schrieß sein, auf jeden Fall auch der deutschen Nationalmannschaft zu gönnen.
Ja, auf jeden Fall.
So, wir wandern weiter nach Hamburg. Da waren wir schon gerade. Gerücht, Per Flemming Kühl geht wieder nach Schweden. Der hat letztes Jahr darüber nachgedacht, oder? Denkt er jetzt wieder darüber nach?
Der war ja halt eingeladen zu ein kleine, ja, was soll man sagen, so ein Camp, der von Jagd Management. Das ist so eine Spielerberatungsfirma, die in Schweden tätig sind. Können ja später noch mal über die sprechen, aber die haben halt Mike Dietz und Fleming eingeladen und die waren da und es gab auf jeden Fall die Interesse an Fleming. Ich glaube, die Gespräche muss dann halt eher von Fleming kommen und mal gucken, ob der Interesse hat.
Ja. Mattis, der soll ja sogar über einen Wechsel in die Schweiz nachgedacht haben als Coach. Aber erstmal nicht, oder was?
Mattis wird mit Sicherheit in Hamburg bleiben. Der hat tatsächlich ein Angebot aus der Schweiz bekommen. Wie konkret möchte ich mich nicht äußern, aber auf jeden Fall war die Interesse da, ihn dann halt nach der Schweiz zu holen. Aber der bleibt erstmal in Hamburg, fühlt sich in Hamburg wohl, hat einen tollen Job in unserem Verein tatsächlich auch. Und nein, der bleibt.
Gut, und ich glaube, mit den Durazis hat ihr euch ein bisschen im Laufe der Saison entzweit. Mal gucken, was da kommt. Wir haben da Schenefeld reingeschrieben. Ich weiß, dass einer der beiden das dann im Facebook-Post mit einem lachenden Emoji quittiert hat. Insofern weiß ich nicht, ob die Jungs dort landen werden. Aber
Ich
lassen wir.
glaube tatsächlich, das wird nicht passieren. Ich hoffe, dass die beiden nächste Saison wieder am Start sind. Also die sind halt extrem gute Floorball-Spieler, die noch sehr viel zu bieten haben und die können halt auf jeden Fall die Liga dann halt wieder ein bisschen angreifen.
Aber ab und zu ein bisschen heißblütig unterwegs gewesen. Ich glaube,
Wer ist das nicht?
wer ist das nicht? Wer ist das
Also
nicht?
ich glaube,
Gerade wir beide.
jeder, der mich kennt, weiß halt auch, ich bin ja nicht derjenige, der ganz unauffällig da auf der Bank so stehen.
Ja.
Ich sag ja auch ab und zu irgendwie.
Da fällt ja mal ein Mentos-Bonbon in so eine Cola-Flasche rein bei euch dann wahrscheinlich. Aber kann ja mal sein.
Ja.
Genau. Kaufering, viel wissen wir nicht. Ich glaube, ein Fragezeichen hängt jedes Mal und jedes Jahr erneut über Max Falkenberger. Letztes Jahr war er noch verletzt, hatte sich aber geschworen, dass er die Saison noch mitmacht, dass er den Jungs noch hilft, wenn er wieder fit ist. Hat er dann ja auch gemacht, hat ja auch wieder natürlich eingeschlagen. Ist ja immer noch ein Top-Spieler, auch wenn vielleicht nicht mehr so viele Punkte sammelt wie in den ersten Jahren, als sie in die Bundesliga gekommen sind, aber trotzdem immer noch eine Identifikationsfigur. Ob es nächstes Jahr soweit ist, dass er dann nicht mehr dabei ist, weiß man nicht. Aber wenn der dann eines Tages doch abdankt, dann wird es, glaube ich, den Red Hawks wirklich wehtun, oder?
Auf jeden Fall. Also, dass er noch ein Jahr spielen kann, das ist ja immer die Frage, kann er spielen? Dann ist Kaufering extrem, also die sind halt abhängig von ihm. Hat man ja halt diese Saison gemerkt, dass am Anfang waren die nicht so richtig im Flow und dann später kam er und dann hat er dann halt Gas gegeben. zusammen mit der Mannschaft. Also die hilft auf jeden Fall. Ich glaube, bei ihm ist halt wahrscheinlich auch so, die Mannschaft fühlt sich dann halt vielleicht mit ihm ein bisschen sicherer und sagen so, okay, wir machen jetzt auch mit und er fang an, Gas zu geben, dann gibt die alle anderen auch Gas. So ein bisschen wie in anderen Teams, die Ausländer sind, die geben Gas und alle anderen folgen. Ich glaube, dass er so ein Spieler ist für Kaufering und bin gespannt. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr spielt und bin da sehr gespannt, ob der dann halt noch ein Jahr dranhängt.
Werner Jodl, da glaube ich, gibt es jetzt erstmal Abgänge mit den ausländischen Spielern, die sie sich geholt hatten. Ob jetzt Akutajran, Joni
Da
Liikanen,
fehlen ja ein paar, oder?
ja, noch Linus Nilsson und Philipp Andersson. Ich meinte, Joni Liikanen und Akutajra, das waren ja die Last-Minute-Verträge, die man sich dann noch für die Relegation geholt hat. Ob die dann jetzt wirklich nur mit einem Spiel zu Buche schlagen oder ob sie da nächstes Jahr nochmal ansprechbar sind, ich glaube. Das werden wir sehen. Ich glaube, es ist recht unwahrscheinlich, glaube ich, dass sie noch eine Saison mitmachen. Wir wurden ja auch verabschiedet.
Ich meine,
Insofern.
es war ja noch mehr Leute da, mehr Ausländer.
Ja, stimmt. Da war ja noch der, wie hieß er? Poutanen war, glaube ich, noch da. Dann war, glaube ich, noch einer da. Stimmt, die fehlen ja hier total, die
Ja,
zwei. Die
genau.
dann so eine Nacht- und Nebel-Aktion. Die hat es schon mal gegeben. Kannst du dich erinnern? Es hatte doch schon mal finnische Spieler gegeben, die relativ früh in der Saison plötzlich verschwunden sind in Wernigerode und haben gesagt, wir wollen nicht mehr. Und dann hat es für Wernigerode wirklich eine fette Klatsche nach, ich glaube, Berlin, von Berlin haben sie damals über 20 Tore kassiert und dann sind sie sogar abgestiegen. Ich glaube, die.
Oh, ich glaube, nächste Woche kriege ich wieder einen Anruf, dass Jan wieder Scheiße gebaut hat.
Ja, nach.
20 Buden, das hört sich ein bisschen zu viel an,
Ja,
aber okay.
ich glaube tatsächlich, dass sie gefallen sind. Ich glaube tatsächlich, dass die 20 gefallen ist. Aber ich verspreche nicht, ich werde Gary fragen, weil ich glaube, Gary war damals, ich weiß, das kriegt er jetzt wieder, wird er böse sein, wenn es jetzt nicht stimmt, aber ich glaube, Gary war damals im Tor. Und es war ja nicht nur Berlin, sie haben von vielen Mannschaften auf die Nase bekommen und dann sind sie halt abgestiegen und dann haben sie einen neuen Kader gebaut, um einiges nachhaltiger, das muss man ja sagen. Und die Folge des neuen Kaders war dann tatsächlich, dass die Mannschaft auch Meister geworden ist, ein paar Jahre später. Aber dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob das Raucio und Caruana, ich glaube, die waren es nicht. Das waren auch, glaube ich, andere Spieler, die. Naja, machen wir nochmal Nachrecherche. Ja, dieser Podcast ist halt spontan, da schießen wir auch mal daneben. Aber ich glaube, ich liege richtig. Aber ich lasse es mal offen. Ich spiele weiter zum nächsten Verein, nach Bonn. Viel weiß ich nicht, aber ich weiß, dass schon letztes Jahr Florian Weißkirchen mit der Schweiz geflirtet hat und dass man danach gesagt hat, oder dass er, glaube ich, seiner Mannschaft versprochen hat, okay, er bleibt und deshalb auch Bonn aufgestiegen ist, weil ohne Florian, ich glaube, das haben wir auch im Laufe der Saison gesehen, wäre es sehr schwierig gewesen. Ob es jetzt dieses Jahr eine ähnliche Situation gibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, warum ist eigentlich, oder das frage ich jetzt spontan, ist nicht abgesprochen, aber ist doch eigentlich auch einer für die Nationalmannschaft, aber nominiert war er noch nicht, oder?
Für die Quali nicht,
Nee.
aber der ist auf jeden Fall auf unserer Liste und wollen ihn auf jeden Fall in den nächsten Lehrgängen dann halt wieder sehen und schauen, ob das halt für die WM klappt. Aber der ist halt in Deutschland ist er halt ein Top-Spieler, keine Frage.
Produktivste deutsche Spieler, Platz 2 hinter Kivinen. Ja, auf jeden Fall ein guter Mann und mal gucken, ob er in Bonn bleibt. Den Dragons ist es jedenfalls zu wünschen. Und dann kommt Berlin, aber Berlin ist nicht interessant. Ich glaube, wir können weiter wechseln zum nächsten Thema.
Bei Berlin ist er auf jeden Fall interessant. Marek Karriereende zum dritten Mal, zweiten Mal.
Ich glaube, siebten Mal.
Genau. Und bei dir?
Ja. Weiß, wie es ist. Man kann nicht ohne sie, man kann nicht mit ihnen.
Kommst du endlich mal nach Hamburg?
Ja, ich wäre ja, es ist ja so eine Geschichte, die kennen viele auch nicht. Ich wäre ja tatsächlich in Hamburg fast gelandet. Mein Vertrag war schon unterschrieben.
Ja.
Eine schöne Überleitung zum nächsten Thema Spielerverträge. Nein,
Aber
aber.
erstmal müssen wir eines klären. Wieso hat das nicht geklappt? Also, oder sagen wir mal andersrum. Du hast tatsächlich, ich weiß das ja halt auch, du warst ja tatsächlich mit Hamburg im Gespräch.
Ja, das stimmt.
Und Und es gab für dich zwei Alternativen, entweder Hamburg oder Berlin, richtig?
Genau.
Und dann hast du dich für Berlin gewählt.
Ja, ich kann das relativ schnell zusammenfassen. Also ich hatte damals, wollte ich 2004 schon in die Bundesliga wechseln und aus ganz anderen Gründen, aus Studiengründen. Und es hatte damals keinen Berliner Bundesligisten gegeben. Und jetzt ohne jemanden national zu treten, das Niveau drunter war halt damals sehr, sehr schwach. Und das war ja noch eine Zeit, wo ich etwas anspruchsvoller auf dem Platz unterwegs war. Und deshalb hatte ich nach einem Bundesligisten gesucht und stand kurz davor, tatsächlich nach Hamburg zu wechseln, also nach Berlin zu ziehen, aber für Hamburg zu spielen. Heute finde ich sowas schrecklich, wenn Vereine sowas erlauben, aber damals hat es halt wirklich keine andere Lösung gegeben in der Nähe. Und Karl de Roy, damals noch im Dienste von Hamburg, meinte dann zu mir, ja, kannst du machen, aber denk dran, es gibt auch einen Berliner Verein und der wird vielleicht in die Bundesliga aufsteigen. Und ich bin tatsächlich erst ein Jahr später dann nach Deutschland gegangen. Und da war Berlin gerade aufgestiegen. Und da meinte Karl zu mir, du, übrigens, du hast einen Bundesligisten zu Hause. Schaltet sich bei mir der Druck ab. Du hast einen Bundesligisten bei dir zu Hause. Ich glaube, für den kannst du auch spielen. Und ich sage, ja gut, danke, dann mache ich das. Und dann fing meine gemeinsame Geschichte mit BAT an. So war das. Also ich war fast tatsächlich in Hamburg. Und der Transferunterlagen waren schon unterschrieben. Also da waren Hamburger Stempel drauf mit einer Unterschrift. Die musste ich nur noch unterschreiben und abschicken. Aber ich habe gewartet, bis der
Bis
Umzug klar ist.
BAT aufgestimmt hat.
Genau. So ein Opportunist. Weißt du, wäre Berlin dieses Jahr abgestiegen, hätte ich auch aufgehört. So was mache ich nicht. Unter erste Liga spiele ich nicht.
Sehr gut.
Nein, es waren wirklich nur die Umstände.
Also wenn Berlin jetzt nächstes Jahr dann halt absteigt, dann hörst du auf. Ansonsten spielst du weiter.
Berlin wird nicht absteigen, aber solange ich hier was zu sagen habe, wird Berlin nicht absteigen. Ich muss tatsächlich sagen, vor kurzem habe ich mit jemandem darüber geplaudert, was so die größten Erfolge oder worauf man so stolz ist in den letzten 15 Jahren. Und da waren ja einige Sachen dabei. Also wir waren ja Pokalfinals und Halbfinals geholt mit wirklich Außenseitermannschaften. Also ich glaube, wir haben einiges gerissen in den Jahren. Aber das, worauf ich am meisten stolz bin, ist, dass wir tatsächlich nie abgestiegen sind. Und jetzt, wenn man jetzt diese seltsame Saison dieses Jahr außen vor lässt, es waren Jahre, da waren wirklich Tüten auf dem Platz. Und man hat es trotzdem irgendwie hinbekommen mit einem gewissen Pragmatismus und wir spielen das, was wir können. Und dann irgendwann stand man plötzlich wieder in den Playoffs. Und ich glaube, das war in den Jahren, glaube ich, das, worauf man zurückblicken kann. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass Berlin auch nächstes Jahr nicht absteigen wird. Aber mal gucken, wie die nächste Saison überhaupt funktionieren wird. Trotzdem, ich muss hier durch unseren Faden durchführen. Wir werden heute auf jeden Fall unser Zeitpensum knacken, aber Zeit haben wir genug. Wenn wir was haben, haben wir Zeit. Spielerverträge, das war dein Wunschthema und ich finde es auch ganz spannend und zwar aus verschiedenen Gründen. Die haben auch einen gewissen juristischen Hintergrund. Wie sieht es bei euch aus? Ihr habt Spielerverträge mit euren Aktiven wahrscheinlich als Selbstverständlichkeit.
Wir haben Spielervereinbarungen da drin steht dann halt mehr, was ist dann halt, welche Regeln gibt das im Team und Strafenkatalog, welche Sachen sind geliehen, welche Sachen muss man halt zurückbringen. Also eher so selbstverständliche Sachen, die aber trotzdem dann halt auf ein Papier gekommen sind. Aber ich finde halt Spielerverträge. Ich bin ja, alle reden ja halt, wir sind Leistung, aber am Ende agieren viele Vereine, als dass das ein Hobby ist. Man muss dann halt da vorsichtig sein, weil diese Leistung slash Hobby, das ist eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Viele, ich kenne ja halt Leute, die so Hockey spielen und so, die trainieren 5, 6 Mal die Woche, spielen dann halt 1, 2 Spiele die Woche. Haben krasse Spielerverträge, Regeln, die dir folgen müssen, Sponsorregeln, Materialregeln, Social Media Regeln. Es gibt ganz viele Sachen, was man machen kann. Ich kenne das halt in Schweden, ist das ja extrem. Ich glaube, bis so zweite Division oder so ist halt Spielerverträge Pflicht. Und meistens in Schweden schreiben die halt 2 Jahresverträge mit dem Verein, manchmal auch länger. Wie ist das eigentlich in Berlin?
Wir haben auch Spielerverträge, die sind, ich glaube, so der Klassiker, der beinhaltet, was du mit deiner Ware machst, welche Rechte und welche Pflichten du hast, wie genau deine Mitgliedsbeiträge und Umlagen abgebucht werden. Was ich glaube, viele Vereine unterschätzen. Und das sind so drei Punkte, die ich vielleicht mitgeben würde, die man sich irgendwo notieren kann, weil es kann auch schiefgehen, wenn man es nicht böse meint. Die eine Sache ist auf jeden Fall der Umgang mit Sponsoring-Material und dieses Verständnis dessen, was man eigentlich als Verein gegenüber seinen Sponsoren verpflichtet ist. Das ist, kommt noch so aus meiner ehemaligen Arbeitszeit. Das wird oft unterschätzt, weil ich glaube, viele Spieler denken, naja, gut, ich bin kein Profi, ich kriege jetzt hier zwei Schläger geschenkt, dann muss ich aber damit auch nicht spielen. Theoretisch soll das ja auch kein Zwang sein. Man muss sich ja in diesem Sponsoring-Vertrag irgendwie auch wohlfühlen. Und es gibt ja auch Lösungen, wo halt zum Beispiel es keine Exklusivitäten gibt. Das heißt, du hast einen Partnershop oder eine Partnermarke, die dich unterstützt und jeder kann spielen, womit er will. Dann ist halt wiederum die Leistung des Partners eine geringere, aber auch des Vereins. Aber so etwas sollte man auch fest definieren, damit die Spieler auch das einmal schwarz auf weiß gesehen haben und verstehen, okay, gut, das sind meine Rechte und das sind meine Pflichten und vielleicht sogar mit einer kurzen Erklärung, damit sie halt wissen, okay, das hat Hand und Fuß und ich werde hier zu nichts gezwungen, ohne dass ich nicht auch irgendwas davon habe. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das, was auch du angesprochen hast, ist diese Geschichte mit Social Media. Wir hatten dazu auch einen Artikel im Flowball Mag, auch aus gegebenen Anlass. Viele Spieler und Spielerinnen auch gehen immer noch davon aus, nur wenn man Amateursport betreibt, und das bezieht sich auf die erste Liga ebenso wie auf Regionalligen oder noch drunter, ist man dann letztendlich außerhalb der Halle nur für sich. Aber das stimmt nicht. Also diese repräsentative Funktion, die du für den Verein mitnimmst, die hast du ja überall. Und da habe ich schon wahnsinnige Sachen erlebt, wo dann halt Spieler Sachen posten, die einfach nicht möglich sind. Also da geht es jetzt gar nicht darum, eine unterschiedliche politische Ansicht zu haben oder kritische Ansichten zu irgendwelchen gesellschaftlichen Themen, sondern einfach das Verständnis, dass das, was du nach außen trägst, das trägst du natürlich auch für deinen Verein mit raus. Und das sollte man dann auch dementsprechend in einen Vertrag formulieren, dass das Auftreten eben nach außen so kontrolliert ist und so auch gediegen, höflich, repräsentativ auf jeden Fall auch funktioniert für den Verein und dass man sich halt für seine Spieler nicht schämen muss. Und das kann man den Leuten auch nicht klar genug machen und ihnen nochmal erklären, wie man überhaupt soziale Medien nutzt, weil manchmal hat man das Gefühl, je länger es sie gibt, desto schlechter gehen damit die Leute um. Und das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, der, glaube ich, auch nochmal sinnvoll ist, ist überhaupt die Teilnahmeverpflichtungen aufzuschreiben in einen Vertrag. Also damit sich die Spieler bewusst sind, dass ich komme jetzt nicht einfach nur immer, wenn ich gehe, wenn ich will und wenn ich gerade Bock habe. Klar, in einem Verein, so wie ihr es habt und so wie wir es haben, wenn dann Spieler mehrmals nicht zum Training kommen, dann ist natürlich aus der Mannschaft raus. Aber oft, wenn das noch ein bisschen mehr Hobbycharakter hat, verstehen Spieler nicht so ganz genau, was eigentlich deren Verpflichtungen sind und wie nötig es ist, dass sie verbindlich und verlässlich bei Spielen, Trainings und vor allen Dingen auch bei Vereinsaktionen, also wenn es darum geht, ein Vereinsfest zu organisieren oder bei Sachen auszuhelfen und als Helfer dabei zu sein, dass sie sich dessen eigentlich gar nicht bewusst sind, wie groß dieser Anspruch ist. Und auch den sollte man dann meistens versuchen, in einen Vertrag reinzupacken, entweder sogar quantifiziert mit irgendwelchen Stunden, die man zu leisten hat für den Verein oder dann vielleicht allgemein, aber zumindest, dass man sich wirklich dessen bewusst wird. Ich glaube, das ist so das Reale für die Welt, in der wir uns in Floorball Deutschland bewegen. Darüber hinaus, dass Spieler jetzt auch bezahlt werden können oder vergütet werden können, wie es meistens bei ausländischen Verstärkungsspielern ist, das ist dann wieder, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Tool, glaube ich, für jeden Verein und sollte man auch so angehen.
Aber glaubst du, dass man halt irgendwie härter sein muss mit Spielerverträgen in
Ja,
Deutschland?
nee, ich glaube, die Sache ist halt oft, dieser Vertrag ist ja beidseitig. Also diesen Vertrag unterschreibt ein Spieler und den unterschreibt auch der Verein. Und dieser Vertrag, der formuliert ja die Pflichten auch für den Verein. Und oft ist es ja so, dass im Laufe einer Saison sehr, sehr viele auch Unklarheiten bestehen, weil Wir sind halt alles Amateurvereine, das heißt, diese ganzen Kommunikationsprozesse sind nicht so intensiv. Man trifft sich nicht so oft wie bei Profivereinen. Es sollte irgendwo klar stehen, okay, was erwarten wir von dir, was erwartest du von uns? Es macht einfach, mein Opa hat immer gesagt, Ordnung macht Freunde. Ich glaube, das ist mit Sicherheit eine der absoluten Basisfunktionen eines Vertrags. Dafür ist er da, einfach auch, um Harmonie zu erhalten und um irgendwelche Reibungen zu vermeiden. Also ich habe es schon oft erlebt, also Berlin ist eine relativ harmonische Mannschaft, aber trotzdem hat es oft nochmal Klärungsbedarf innerhalb einer Saison gegeben, wenn man halt verstehen wollte, welche Termine wichtig sind und was man eigentlich für den Verein zu leisten hat und was mit der Sponsoring-Ware ist und was darf ich behalten und was muss ich nachkaufen und sowas. Und es spricht ja nichts dagegen, sich mal während einer Corona-Zeit hinzusetzen und einen ordentlichen Vertrag aufzusetzen. Insofern, das hängen wir mal noch zur Liste an Sachen, die man in einer Corona-Zeit vorbereiten kann. Ordentliche Spielerverträge im Interesse beider Parteien.
Ich weiß ja, in Schweden gab es ja auch oft so Diskussionen, verarscht der Verein der Spieler oder wie geht es jetzt hier, wenn ein Spieler Verein wechseln wollen und so. Und da hat sich dann halt irgendwie, ich glaube, drei Jungs sich zusammengetan haben und diese Jagdmanagement, das ist Spielerberatung, ist Funktion, die dann halt Vereine, aber auch Spieler helfen, Verträge dann halt so zu schreiben, dass es halt für beide Parten passt. Und die Frage ist halt, braucht man das in Deutschland? Ich glaube im Moment nicht, aber bald wird das vielleicht kommen. Besonders halt viele, ich glaube viele Spieler, besonders Spieler, die verstehen halt selten diese Wert, die du halt bekommst von einem Ausrüster. Ein Ausrüster gibt den Verein extrem viele Sachen, also Material. Und dafür verpflichtet sich meistens dann halt der Verein, diese Sachen zu tragen, auch nach außen. Heißt, bedeutet, nehmen wir jetzt als Beispiel, dass unsere Verein jetzt Salming als Ausrüster haben und dann ist es natürlich Pflicht, dass alle Bundesligaspieler auch Salming tragen. Und dann zum Thema dann halt im Instagram zum Beispiel ist es wichtig, dass dann halt Spieler dann halt in diese Klamotten tragen, oder?
Wäre, glaube ich, eine Ermessenssache. Also ich glaube, dass das vielleicht schon fast zu weit ginge. Ich glaube nicht, dass der Sponsoring-Vertrag über das offizielle Auftreten für die Mannschaft oder für den Verein hinausgeht. Also ich glaube, das ist nicht mal im Profisport so, wenn du Lionel Messi siehst. Ich glaube, der tanzt im Privaten überall mit Adidas rum. Aber Barcelona ist halt ein großer Nike-Verein. Also ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber du hast natürlich recht, weil der Verein hat sich ja vertraglich an jemanden gebunden und hat diesen Partner, das muss ja jetzt nicht mal ein Floorball-Ausrüster sein, das kann was auch immer sein, und hat ihm gewisse Sachen zugesichert. Und eine Zusicherung ist, dass die Spieler, keine Ahnung, mit Unihawk, mit Salming, mit Fettbeibschlägern übers Feld laufen. Und wenn dann die Spieler sich einfach denken, ach komm, hab keinen Bock, heute spiele ich mit meinem Fettbeibschläger, dann ist es so. Also dann kann man auch darüber diskutieren. Deshalb war mein Punkt eben, dann muss man halt einen Vertrag bauen, der halt nicht exklusiv ist, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt Unihawk oder wir haben Salming als Hauptpartner, aber die Spieler dürfen auch mit anderen Schlägern spielen. Aber dementsprechend ist dann natürlich der Vertrag auch anders gestrickt. Dann werden natürlich Unihawk oder Salming oder wer auch immer deutlich weniger dem Verein geben, weil natürlich dieser Exklusivitätswert nicht beinhaltet ist. Aber das ist etwas, das muss dann wiederum der Verein mit seinen eigenen Mitgliedern absprechen, weil kaum ein Verein schließt einen Ausrüstervertrag ab, ohne das mit den Spielern besprochen zu haben. Das wird für uns das und das bedeuten. Weil wenn du jetzt einen Verein hast, wo alle von einer Marke begeistert sind und dann kommt jemand und sagt, wir müssen jetzt alle eine Marke spielen, die jetzt niemand mag, niemand kennt, dann muss man natürlich sowas auch erstmal durchsetzen. Aber ich glaube, dieses Thema Sponsoring, ich glaube, das verdient vielleicht sogar eine Folge für sich. Können wir ja irgendwann aufsetzen, um dieses Thema Spielerverträge vielleicht so langsam zum Abschluss zu bringen. Wie gesagt, Rechte, Pflichten für beide Seiten einfach aufschreiben, damit, wenn man dann selbst irgendwelche Sachen erwartet von dem anderen, einfach nicht jemand überrascht ist. Hä, das wusste ich nicht, dass ich zu sowas verpflichtet bin oder dass man sowas was von mir erwartet. Ja,
Sehr gut.
so. Ne? Ich glaube, das
Ich
Thema hatten
glaube,
wir auch.
wir könnten sicherlich noch mal 2 Stunden darüber sprechen, aber wir gehen weiter.
Wir gehen weiter und wir müssen tatsächlich jetzt langsam zum Abschluss kommen. Die 50 Minuten haben wir jetzt schon fast doppelt so lang, wie wir sonst labern. Ich würde vielleicht noch so einen kleinen Ausblick geben jetzt für die nächste Zeit. Was wir uns vorgenommen haben, ist, wir bringen Interviews rein. Also wir haben uns einige Interviewgäste eingeladen. Wer es ist, verraten wir noch in den nächsten Tagen, um ein bisschen rein in diesen Maschinenraum zu blicken von Vereinen, Verbänden und auch noch darüber hinaus, sich den Horizont zu erweitern. Wie machen es einige Vereine, die erfolgreiche Strukturen aufgebaut haben? Wie setzen sie Sachen um, die man vielleicht auch im eigenen Verein machen möchte? Da haben wir uns ein paar interessante Kandidaten überlegt. Mal gucken, wie das alles läuft. Ich bin da ganz zuversichtlich. Sind alles Leute, die nicht auf die Schnauze gefallen sind. Und das kommt dann in den nächsten Episoden. Also es ist jetzt erstmal vorerst die letzte Episode, wo ihr nur Johann und mich hört. Aber ich glaube, auch in den anderen Episoden werden wir zu Genüge zu Wort kommen. Von mir vielleicht noch ein Hinweis. Ihr habt es mitbekommen, dass wir als Ausrichter des Final Fours so eine kleine Aktion gemacht haben. Wir haben ja ein paar hundert T-Shirts produzieren lassen fürs Event, für Merch und auch für die Helfer. Die kann man jetzt leider nicht unbeflocken, weil da steht 2020 drauf. Jetzt kann jeder sagen, na gut, das könnt ihr doch nächstes Jahr noch machen. Da sind wir ein bisschen skeptisch aus Erfahrungswerten. Und außerdem herrscht ja im Augenblick Schutzmaskenmangel. Man darf ja nicht Mundschutz sagen, wurde mir erzählt. Da kann es eine Abmahnung geben. Also Schutzmaskenmangel für die breite Bevölkerung aufgrund der aktuellen Situation. Die Hochwertigen bitte den Helfern und Helferinnen an vorderster Front überlassen. Für einen selbst zum Schutz der anderen, damit man seine Viren nicht verbreitet, reicht auch eine einfache Textilmaske. Deshalb, wer möchte, geht auf floorballmag.com. Den Artikel findet ihr re relativ schnell. Und ihr könnt von uns kostenlos Merch-Shirts beantragen, aus denen ihr Masken selbst basteln könnt. Oder ihr könnt sogar fertige Masken bestellen. Ist eine Aktion, die, glaube ich, hoffentlich das Beste aus der Lage macht. Mal gucken. Johann, trägst du Maske, wenn du einkaufen gehst?
Im Moment nicht.
Im Moment nicht. Ja, die Schweden halt, ne? Die sind tiefenentspannt.
Ich bin ja nicht krank. Ich habe ja gehört, dass die Maske sollst du ja nur tragen, wenn du krank bist.
Ja, aber Achtung, du bist ja theoretisch überträgst du ja die Krankheit auch 2 Tage, bevor sie überhaupt bei dir ausbricht. Das heißt, du weißt es gar nicht und kannst schon andere infizieren. Also wichtiger Punkt. Aber wir sind ja nicht da, um Panik zu schüren. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es ja auch nicht getragen zum Einkaufen. Vielleicht sollte man es machen. Also wir können uns selbst motivieren und als Beispiel vorangehen. Ich schicke dir eine. Ich lass dir eine nähen und schicke dir eine, Johann.
Vielen
Du
Dank.
kriegst eine pinke.
Danke, danke.
Und jetzt, um wirklich schon zum Abschluss zu kommen, nochmal Erinnerung, unterstützt uns mit ein bisschen Kleingeld über Steady, geht also auf flobomac.com und klickt einfach rechts den Banner an, um uns zu unterstützen. Und vergangenen Montag hat es eine Konfi gegeben, und zwar hat die SBK da verschiedene Vereine aus der ersten Liga und Aufstiegsliga aus der zweiten Bundesliga geladen. Ich werde da jetzt gar nicht über die Inhalte groß plaudern. Ich glaube, das gehört sich nicht und das werden auch die entsprechenden Stellen tun, wenn sie soweit sind. Lief, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, Johann, das hast du auch von Mathis mitbekommen. War eine sehr heitere und sehr konstruktive Runde.
Super. Also ich persönlich finde das super, dass der Verband und den SBK sowas organisieren. Kann man halt sicherlich öfter machen, aber es ist halt dann abhängig, dass alle Vereine dann halt mitmachen. Weil ich glaube, wenn man halt immer wieder austauschen, jetzt gab es ja wahrscheinlich das Thema, oder es gab zum Thema wie schließen wir die Saison ab? Aber ich glaube, wenn man halt ein oder zweimal im Jahr sich so ein Treffen organisieren, dann kann halt beide Seiten sehr viel voneinander lernen und erfahren, was gefällt einem und was gefällt nicht.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, da schließt auch wieder dieses Thema Bundesliga-Rat an. Dieses elendige, unsterbliche Thema Bundesliga-Rat, wo regelmäßig Leute reingewählt wurden, wo man eigentlich auch dachte, jetzt kann es ja vorangehen, und dann hat man nie wieder was von ihnen gehört. Also es ist auch ein Beispiel dessen, wo es vielleicht auch nicht klar formuliert ist, was Rechte und Pflichten sind. Aber Mal gucken, vielleicht beleben wir es. Jedenfalls, warum ich es angesprochen habe, ist, also ohne zu viel zu verraten, ich hoffe, Schenefeld darf weiter träumen von der Rückkehr in die erste Bundesliga. Mal gucken, wie sich das umsetzen lässt und damit Schenefeld weiter träumen darf. Wir haben hier die Tradition, dass wir unsere Episode immer mit einem Song beenden, der sich auf irgendwas bezieht, was in der vergangenen Floorball-Woche passiert ist. Deshalb stiften wir für Schenefeld den Song Dreaming of You for Coral. Checkt ihn aus in unserer Floorball-Mac Soundtrack-Playlist. Habt ein bisschen Spaß, genießt das schöne Wetter, geht raus, lauft immer mit Abstand zu den entsprechenden Leuten. Habt Bewegung, kehrt dann wieder heim und bleibt gesund. Bis bald.
Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.